Ich hatte mal irgendwann die wahnsinns verrückte Idee, auf einen Hochseilparcours zu gehen. Und als ich da oben stand, da wusste ich, das war Kacke. Das hätte ich nicht tun sollen. Das war Blödsinn. Ich stand da, unter mir 5, 8, 10 Meter, ich weiß nicht mehr, und konnte keinen Millimeter mehr vorwärts gehen. Nicht einen. Dann gab es da so ein Halteseil. Ja, das habe ich dann umkrampft mit meinen Fingern, mit meinen Händen. Ja, und hatte überhaupt keinerlei Körperspannung. Ich stand nur da und wackelte so vor mir hin, hin und her und wusste nicht, was ich tun soll. Und das muss richtig dumm ausgesehen haben, wie so ein Wäschestück an der Leine, irgendwie so hin und her geweht vom Wind. Und die Leute hinter mir, die fingen schon an, langsam ungeduldig zu werden. Wann geht es denn endlich weiter? Und ich weiß nicht, was glaubst du, was ich mir in diesem Augenblick, in dieser Situation am meisten gewünscht habe? Irgendwie ein Notausstieg. Ja, ein Notausgang, wo ich herauskomme aus dieser Situation, aus diesem Blödsinn, den ich da veranstaltet habe. Oder ein, der mir aus der Patsche hilft. Ein, der weiß, wie es geht. Ein, der mir genau sagt, was ich jetzt tun soll. Schritt für Schritt. Und es kam einer, ja, es kam einer von unten, der sagte: Hey, pass mal auf, keine Angst, du kannst nicht runterfallen, du bist ja an einem Sicherungsseil. Und jetzt mach mal das. Und ganz langsam, und er hatte mir erklärt, was ich tun soll. Und ich habe es gemacht und ich bin tatsächlich ans andere Ende gekommen von diesem tollen Hochseilparcours. Also, echt, das war wirklich ein schrecklicher Drahtseilakt. Und wenn ich mir mein Leben so anschaue, ich so zurückblicke, dann war das nicht der einzige Drahtseilakt, den ich so veranstaltet habe. Und die meisten davon habe ich auch noch selber verursacht, wie diese blöde Idee im Hochseilparcours. Und irgendwie war mein ganzes Leben ein Drahtseilakt, Situationen, Lebensphasen, wo ich mich irgendwie nur so durchgewurschtelt habe. Von nichts eine Ahnung. Und wo ich genau so jemanden gebraucht hätte, so einen Anleiter, so einen Problemlöser. So jemand, der mich geführt, geleitet hätte, der mich vor so mancher Fehlentscheidung bewahrt hätte, die ich im Leben gemacht habe. Einen, der mir die richtigen, die wahren, die weisen Ratschläge gegeben hätte. Die wahre Hilfestellung und dem ich gefolgt wäre. Wem folgst du so in deinem Leben? Wie ist das bei dir mit den wichtigen Dingen in deinem Leben, mit den wichtigen Entscheidungen, aber auch mit den kleinen, mit den alltäglichen Dingen im Leben? Wem folgst du dort? Ich bin mir sicher, jeder Mensch folgt irgendjemandem. Auch du. Jeden Tag deines Lebens. Irgendjemand hat dir eine Vorstellung davon vermittelt, wie das Leben funktioniert, wie es läuft, was man tut. Vielleicht, weil er dich besonders beeindruckt hat. Vielleicht hat er dich auch ausgebildet und gelehrt. Vielleicht hat er dir etwas vorgelebt oder er hat dich einfach irgendwie beeinflusst und hat dich geprägt. Möglicherweise hat er irgendetwas getan, an was du dich gewöhnt hast. Du machst es einfach immer weiter mit. Und du folgst ihm. Mag sein, dass der Lebensstil deiner Eltern dich geprägt hat. Die waren ja lange Zeit um dich rum und haben dir was vorgelebt. Nicht umsonst heißt es ja, der Apfel fällt nicht weit vom Birnbaum oder alle Leben werden wiedergelebt. Vielleicht war es auch der Lebensentwurf eines Lehrers, Ausbilders, Freundes oder Prominenten, der dich inspiriert hat. Und so hast du deinen Weg durchs Leben gefunden, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von deinen Eltern geführt und irgendwann dann nicht mehr, weil du dich ja von denen abgrenzen wolltest, was Neues machen wolltest. Schließlich wolltest du nicht die gleichen Fehler machen wie deine Eltern. Und dann hast du so die Nachfolge dieser Person angetreten. Irgendwie folgen wir doch alle irgendjemandem. Einem Idol, einem Vorbild. Oder wir haben Ideale, eine Utopie, wir folgen einer Überzeugung oder vielleicht auch einfach nur einem Traum. Und das führt mich zu der nächsten, für mich zwingenden logischen Frage. Wem folge ich eigentlich? Es gab in meinem Leben immer Personen, denen ich mich anvertraut habe, die mir wichtig waren. Da waren natürlich meine Eltern, irgendwann nicht mehr, aber irgendwann eine Zeit lang doch. Und es gab Freunde, Schriftsteller, Philosophen. Hermann Hesse, Erich Fromm habe ich geliebt. Die Kunst des Liebens fand ich damals sensationell. Und heute? Spontan würde ich sagen, ich folge Jesus Christus. Und dann, wenn ich kurz nachdenke, frage ich mich, ist das wirklich so? Bin ich schnell bereit zu vergeben? Fällt es mir wirklich leicht, meine Feinde zu lieben? Könnte ich Menschen, die ich überhaupt nicht mag, segnen? Wie ist das mit dem Verkehrsteilnehmer da vor mir, der mir meine Zeit raubt? Bin ich heute liebevoller als vor 10 Jahren? Empfinde ich immer mehr und tiefere Freude über das Leben und Gott? Verfüge ich über einen immer stärkeren inneren Frieden, der von mir ausstrahlt und in das Leben anderer Leute gelangt, sie beeinflusst? Wie ist das mit meiner Geduld? Bin ich ein freundlicher Mensch? Bin ich in meinem Umfeld für meine Güte bekannt? Bin ich ein treuer Mensch, immer sanfter im Umgang? Kurz und gut, werde ich Jesus immer ähnlicher? Ich fürchte, für mich persönlich bin ich da noch ganz weit von entfernt. Wahrscheinlich bilde ich mir nur ein, dass ich Jesus folge. In Wahrheit folge ich wahrscheinlich ganz anderen Dingen im Leben. Vielleicht folge ich dem Geld. Vielleicht folge ich nur einem Ideal oder meinem Streben nach Sicherheit. Vielleicht folge ich einfach nur meiner Frau. Aber wenn das so ist, wie kann dann echte Nachfolge gelingen? Wie kann ich Jesus immer ähnlicher werden? Wie kann ich es hinbekommen, ihn zu meinem wahren, wirklichen Vorbild zu machen für mein eigenes Leben? Ein Leben, das er vorgelebt hat und zu dem er uns ständig herausfordert, es ihm nachzutun. Wie kann ich eine echte, lebendige, interaktive Beziehung zu Jesus Christus aufbauen? Ich bin in der Bibel auf einen Menschen gestoßen, dem es offensichtlich gelungen ist. Und der weiß vielleicht, wie es funktioniert. Und er hat es in einem winzigen, kurzen Satz mit nur 5 Worten zusammengefasst. Den Satz findest du im wahrscheinlich schönsten Gebet der ganzen Bibel. Im Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte. 5 kleine Worte, die aber eine radikale, tiefgreifende, bedeutsame Aussage über das Leben überhaupt beinhalten. Was David hier sagt, ist nichts anderes als, es gibt im Leben einen Hirten. Was ist ein Hirte? Ein Hirte ist bekanntlich jemand, der hat eine Herde Schafe, die er führt und die ihm folgen. Das bedeutet, es gibt jemanden, dem du folgen kannst. Jemanden, der sich auskennt. Einen, der weiß, wie das Leben funktioniert, wie das Leben in der Schafherde so abläuft, mit dem man vertrauen kann. Und dieser Hirte ist niemand anders als Gott selbst. Gott ist mein Führer, ich kann mich ihm in jeder Hinsicht anvertrauen, egal was kommt. Ich kann ihm alles in die Hand geben. Er wird mich wie ein Hirte durch das Leben leiten. Allerdings hat dieser Umstand, diese Tatsache, auch einen weiteren Aspekt, Denn wenn Gott der Hirte ist, wer damit nicht zwingt das Schaf. Und will ich das wirklich? Ein Schaf sein? Der Herr ist mein Hirte? Okay, immerhin stammt dieser Satz von David, der mit dem Riesen Goliath, erinnert euch. Der war zu dieser Zeit, als er das geschrieben hat, schon der König Israels. Also ich kenne keinen anderen Regenten, Fürsten, König, Kaiser, der sich selbst in der Rolle eines Schafes gesehen hätte. Und überhaupt, was ist das für eine Rolle? Das Leben als Schaf. Also Schafe gelten nicht unbedingt als Sympathieträger, glaube ich. Sie spielen selten Heldenrollen und gelten eigentlich als ein bisschen dumm. Dummes Schaf, sagt man ja auch. Und außer vielleicht Schauner Schaf. Aber das jemand anders, das ist eine andere Geschichte, das ist ein Trickfilmheld. Ja? Andererseits, man kann nichts wirklich Schlechtes über Schafe sagen. Sie sind harmlos. Ein bisschen langweilig. Herdentiere folgen sich untereinander. Und haben eine schöne, kuschelige Wolle um. Aber sie sind auf Hilfe angewiesen. So wie ich damals auf dem blöden Seil. Du erinnerst dich. David weiß, wovon er spricht. Wenn er Gott den Hirten nennt, der war viele Jahre selber als Hirte unterwegs. Was macht den Hirten also aus? Der Hirte kennt seine Schafe, jedes einzelne, ganz genau, bei seinem Namen. Gott hat die Haare auf deinem Kopf gezählt. Er weiß ganz genau, was seine Herde braucht. In jeder Hinsicht, in jeder Lebensphase, egal wann. Er achtet darauf, dass Nahrung, Klima, Umweltbedingungen stimmen, dass der nächste Job kommt. Der amtierende König von Israel sagt hier nichts anderes, als es gibt einen Hirten und ich bin sein Schaf. Und er lädt jeden Menschen ein, auch dich, genau das Gleiche zu sagen. Denn es ist wahr. David formuliert ja eine Wahrheit über das Leben überhaupt. Eine Wahrheit, die auch die deine und die meine ist. Es gibt einen Hirten. Es gibt einen, der mehr Ahnung hat vom Leben als du und ich. Und es gibt einen, der willens und fähig in der Lage ist, uns zu führen und zu leiten. Die Frage ist nur, bist du bereit, dich von ihm führen zu lassen? Bist du willig, ihm zu folgen? Bist du bereit, deine Rolle als Schaf hinzunehmen? Bist du bereit, zuzugeben, dass du alleine nicht klarkommst? Und dass du den Hirten brauchst? Dass du Führung nötig hast? Dass du den Weg nicht kennst? Dass du alleine nicht wirklich für dich sorgen kannst? Und dass du das Ziel des Lebens ohne ihn nicht erreichst? Selbstverständlich kannst du so leben, als ob es da keinen Hirten gäbe. Das kannst du. Diese Freiheit hast du. Das ist hier keinerlei Zwang, den Hirten anzuerkennen. Du kannst der Aussage Davids misstrauen. Du kannst sie für falsch halten. Du kannst die Entscheidung treffen, ein Leben ohne den Hirten zu leben. Dann entscheidest du alles in deinem Leben selber. Du übernimmst die Führung und trägst auch alleine die Verantwortung. Die Verantwortung dafür, dass dein Leben auch gelingt. Schließlich weißt du aber auch ganz genau, was du willst. Du weißt, was dir gefällt. Und noch viel wichtiger, du weißt, was dir nicht gefällt. Du kennst deinen Weg. Du hast deinen Plan. Du kennst dein Ziel. Du kannst so leben, als sei da kein Hirte. Diese Freiheit hast du. Aber glaubst du, dass das besonders klug ist, das zu tun, so zu leben, als sei da kein Hirte? Denn wenn du das tust, wenn du so lebst, dann übersiehst du die Tatsache, dass du mehr Hilfe brauchst, als dir bewusst ist. Und dass du diese Hilfe auch tatsächlich brauchst. Und selbst wenn du so lebst, als wäre da kein Hirte, dann bleibt die Tatsache trotzdem. Es gibt ihn, der Hirte ist da. Und er hat Interesse an dir. Du bist ihm wichtig. Er kennt dich beim Namen. Und er weiß, was du brauchst und er will dir helfen, dass dein Leben gelingt. Da ist viel, viel mehr. Wir haben das vorhin gesungen. Viel, viel mehr, als du dir in diesem Augenblick vorstellen kannst, als ich mir damals im Hochseilgarten vorstellen konnte, was dann noch käme. Und viel, viel mehr, um mir über das Hindernis zu helfen. Er möchte, dass der gesamte Drahtseilakt deines Lebens ein Erfolg wird. Vielleicht stellst du dir jetzt nur die Frage, wann das so ist, wie das aussieht, wenn dein Leben gelingt, wenn dein Leben gelingt. Was erhoffst du dir von deinem Leben? Was bedeutet für dich Glück? Zufriedenheit? Was ist dein Lebensziel? Deine tiefste Sehnsucht? Wonach suchst du? Nach Anerkennung? Einfluss, Reichtum, Macht, Erfolg, Liebe oder von allem etwas. Oft ist es ja so, dass Menschen erst in ihren letzten Stunden ihres Lebens erkennen, was ihnen wirklich wichtig ist, was im Leben zählt. Ich habe mal als junger Kerl völlig irrelevant eigentlich, aber es fiel mir irgendwie dabei ein, im Deutschleistungskurs so eine Kurzgeschichte geschrieben. Und ich habe mir versucht vorzustellen, wie das so wäre, wenn ich wüsste, dass ich bald sterben müsste. Und ich bin nur auf so dumme Ideen gekommen, wie ja, alles kaufen, was ich noch nicht hatte, ganz Geld ausgeben und Weltreise machen und tolle Dinge kaufen. Und ich habe mir echt sogar vorstellen können, ich hätte irgendwie alle Drogen ausprobiert damals, so was es so gab, so mich von Rausch zu Rausch hangeln. Ganz naiv. Aber ich kenne auch Menschen, die es tatsächlich so gemacht haben. Zumindest das mit der Weltreise. Aber ist das wirklich das, wonach du dich in deinem Leben sehnst? Eine Weltreise, bevor du stirbst? Das Geld verprassen und sich schöne Dinge kaufen? Ein Drogenrausch nach dem anderen? Wonach hungert deine Seele? Was ist dein Lebensdurst? Leider ist es so, in der Realität, so wie in meiner kleinen, dummen Kurzgeschichte, dass wir uns irgendwie immer neue Dinge anbieten lassen und sie auch nehmen. Du brauchst dies und das, um wirklich glücklich zu sein. Probier mal was Neues aus. Ein neues Haus, ein neues Handy, ein neues Auto. Fahr mal in den Urlaub, mach mal eine Weltreise. Dann wirst du dich richtig rundum wohlfühlen. Wer Altus hat, hat's gut. Und das Parfüm und diese Faltencreme sind auch wirklich wichtig für deinen Lifestyle. Das Fitnessstudio darf natürlich auch nicht fehlen. Es gibt so viele unzählige Angebote von Gesellschaft und Wirtschaft. Alles wird uns als Nahrung für die Seele verkauft. Und wir greifen oft zu, ohne nachzudenken, weil wir viel zu beschäftigt sind. Wie ein kleines Kind, dem verschiedenste Spielsachen und Süßkram angeboten werden und einfach wahllos zugreifen, und glauben, dass damit unsere Sehnsüchte und Bedürfnisse gestillt werden. Aber das ist nicht so. Unsere Seele ist nicht zufrieden. Unser Bedürfnis wird nicht tiefgehend und nachhaltig gestillt. Und irgendetwas fehlt, das merken wir. Da ist so eine Leere, ein Graben, eine innere Unruhe, irgendwas, was fehlt, eine Sehnsucht, ein ungestilltes Verlangen. Und stattdessen füttern wir ein Monster, das immer fetter und fetter wird. Und wir sammeln und horten. Kaufen uns Dinge, raffen zusammen, suchen verzweifelter und werden doch nicht befriedigt. Wir machen immer weiter und plötzlich am Ende unseres Lebens merken, wir sind an einer Stelle, wo wir gar nicht hin wollten. Oder wir geben auf. Wie in der kleinen Kurzgeschichte, verfallen der Sucht, der Depression. hören im schlimmsten Fall auf, vom Leben wirklich etwas zu erwarten. Und beginnen, die Lüge zu glauben, dass unsere wirkliche Sehnsucht, die wirkliche wahre Sehnsucht, überhaupt nicht gestillt werden könnte. Das ist eine Lüge. Was ist deine wirkliche Sehnsucht? Was erhoffst du dir von deinem Leben? Was bedeutet für dich echtes Glück? Menschen, die auf dem Sterbebett liegen, die sagen manchmal solche Sachen wie: Ich wünschte, ich hätte den Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben. Oder ich wünschte, ich hätte nicht so viel gearbeitet. Ich hätte den Mut gehabt, meine Gefühle auszudrücken. Ich wünschte, ich hätte den Kontakt zu meinen Freunden nicht abbrechen lassen. Ich wünschte, ich hätte mehr zugelassen, glücklich zu sein. Da ist von Urlaub, Häusern, Handys überhaupt nicht die Rede. Nicht vom Fitnessstudio, nicht vom Rasenmähen am Freitag und nicht vom Einkaufen gehen. Nicht von Lifestyle, von Grillen auf der Terrasse oder Rasenmähen am Freitagnachmittag. Nicht von Kino, Theater, Internet oder Fernsehprogramm. Und doch leben die meisten Menschen so, als ginge es nur darum. Nur am Ende ihres Lebens erkennen sie, dass sie etwas Entscheidendes, etwas Wichtiges versäumt haben. Gott weiß ganz genau, was du dir wünschst. Manchmal vielleicht besser, als du es selber weißt. Und er gibt dir immer das, was du wirklich brauchst und was in deinem Leben wirklich wichtig ist, was deinem Leben dient. Es bleibt noch eine wichtige Frage. Nämlich die Frage: Ist der Hirte denn auch vertrauenswürdig? Ist er ein guter oder ein schlechter Hirte? Was tut ein schlechter Hirte oder was tut der gute Hirte und was tut der schlechte, was der gute tut? Ein schlechter Hirte achtet nicht auf das Wohl seiner Herde. Er denkt nur an seinen Vorteil, seinen Profit. Und beim ersten Anzeichen von Gefahr macht er die Biege und ist weg. Ein schlechter Hirte beutet die Herde aus und hat kein nachhaltiges Interesse an ihr. Er will nur schnell seinen eigenen Erfolg. Demgegenüber verhält sich der gute Hirte ganz anders. Er schützt die Herde vor den Angriffen wilder Tiere und setzt dabei auch sein eigenes Leben aufs Spiel. Er sorgt planvoll und nachhaltig für das Wohl seiner Herde. Er kennt jedes einzelne Schaf, sogar beim Namen, und kümmert sich individuell um dessen Wohl. Jesus hat das mal von sich selber so gesagt. Er sagte: Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, für seine Schafe zu sterben. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. So wie der Vater mich kennt und ich ihn kenne. Ich bin bereit, für sie zu sterben. Der gute Hirte erweist seine Liebe darin, dass er sich selbst hingibt zum Wohle der Schafe. Und Jesu Hingabe war so groß, so unermesslich groß, dass er für alle Menschen gestorben ist. Auch für dich und für mich. Eine größere Liebe kann es nicht geben. Mehr Liebe als sein Leben als Opfer hinzugeben für das Wohl eines anderen gibt es nicht. Und mit diesem stellvertretenden Tod am Kreuz hat Jesus den finalen Beweis angetreten, dass er der gute Hirte ist, dass er vertrauenswürdig ist. Es zeigt, dass es ihm um dich und um mich geht. Um dein Leben, um mein Leben. Um deine Träume und um meine. Um deine Sehnsucht und um meine Sehnsucht. Er hat den Menschen den Weg zum Leben gezeigt. Er hat von sich selber gesagt: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und hat uns damit geholfen, den Weg des Lebens zu entdecken. Und er schenkt dir die Erfahrung des Lebens in seiner gesamten Bandbreite. Er möchte, dass du dein Leben in Fülle auskostest. Er möchte, dass du die Höhen und Tiefen durchschreitest, die gesamte Palette der Gefühle. Und das Geschenk des Lebens mit vollen Händen ergreifst und Liebe erlebst, empfängst und gibst. Wie das gelingt, weiß niemand besser als Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und darum ruft er dich in seine Nachfolge. Er ruft dich auf, in seine Lehre zu gehen, das ewige Leben zu studieren, um die Substanz des Lebens zu ergründen. Und dann wirst du verändert. Du bereitest dich vor auf die große, finale Begegnung im Leben, nämlich die Begegnung mit Gott. Er ist der wahre Hirte, um zu einem Leben zu finden, was dir entspricht, was dem entspricht, wie du bist. Er jagt dich nicht durch deinen Alltag. Er hetzt dich nicht von Erfolg zu Erfolg. Er will dir helfen, einen guten Rhythmus zwischen Ruhe und Arbeit zu finden. Er will dir helfen, einen engen Kontakt zu deiner Seele zu halten. Er bietet dir Erfahrung in echter Gemeinschaft mit ihm und daraus kommt die Gemeinschaft mit anderen um dich herum. Gemeinschaft, die Vergebung kennt. Gemeinschaft, die echte Nähe zulassen kann. Wo du nicht anders sein musst, als was du bist. Wo du dich nicht verstellen musst. Er bietet dir ein Leben an, das dir erlaubt, glücklich zu sein. Denn seine Sorge ist nicht, dass du zu viel Glück hast. Seine Sorge ist, dass du zu wenig Glück erlebst. Er hat selbst gesagt, ich habe euch dies gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und an eurer Freude nichts mehr fehlt. Meinst du nicht auch, dass man solchem Hirten ohne zu zögern folgen kann? Dass du dich ihm anvertrauen kannst? Dass du dich mit ihm gelassen auf den Weg machen kannst, egal was kommt, welche Höhen auch Tiefen auch kommen mögen. Dass du mit innerer Ruhe an der Hand dein Leben meistern kannst. Entscheide dich, diesem Hirten zu folgen. Hier und jetzt und jeden Tag aufs Neue. Es ist nicht genug, dass du das irgendwann mal am Tag deiner Bekehrung gemacht hast, sondern das muss jeden Tag aufs Neue bekräftigt werden. So wie du deinen Lieben, deiner Frau, deinen Kindern jeden Tag sagst, dass du sie liebst. So erinnere dich daran, dass du jeden Tag dem guten Hirten folgen möchtest. Mach dir immer wieder bewusst, dass es im Leben um mehr geht als Erfolge, Sammeln von Dingen, Karriere, Streben nach Sicherheit. Es gibt so viele andere Führer um uns herum, die uns auch alle beeinflussen wollen. Die werben um unsere Solidarität, um unsere Gefolgschaft. Sie wollen uns bestimmen. Sie wollen Kontrolle über unser Leben. Entscheide dich jeden Morgen neu, dass du dem guten Hirten folgen willst. Sonst läufst du Gefahr, mitgerissen zu werden von diesen Impulsgebern. Und dann, wenn du dich entscheidest, aufs Neue jeden Tag zu dieser wahren Nachfolge, dann wird Jesus zum wirklichen Vorbild für dein Leben. Dann gelingt diese aktive, interaktive, lebendige Beziehung zu Gott, zu Jesus Christus. Und weißt du, was das Beste ist? Jeden Tag, jeden Morgen, jede Stunde deines Lebens wartet dieser Hirte auf dich. Er freut sich darauf, mit dir durch den Tag zu gehen. Er will dabei sein. Er möchte mit dir dein Leben teilen. Er will bei dir sein, er will dich leiten und führen. Was immer der Tag bringen wird, der Herr ist mit dir. Er geht mit dir. Er weiß, wie es dir geht und er weiß, was du brauchst. Er kennt die Freuden, Ängste, Sorgen und Nöte. Und er wird dich versorgen. Mit Frieden. Mit Hoffnung. Mit Glaube. Und mit Liebe. Der Herr ist dein Hirte. Und dafür möchte ich gerne mit euch beten. Ja, Herr, du bist der gute Hirte. Und David wusste, wovon er spricht, denn auch er hat Höhen und Tiefen im Leben gehabt. So, was wir heute hier gehört haben, und es gibt viele, denen es nicht gut geht, und es gibt viele Dinge, die uns belasten, Herr. Aber es gibt auch die Freude, es gibt das Glück, es gibt die Liebe, es gibt deine Liebe, Herr. Deine Liebe, die so unendlich, so unermesslich ist, dass du für uns gestorben bist, Herr, und das macht Hoffnung. Wir haben die Hoffnung, dass irgendwann eines Tages sowieso alles gut ist, Herr. Und das gibt uns Kraft, das gibt uns Zuversicht. Herr, wir wollen dir folgen. Du bist unser Hirte. Amen.